Ja.
Endlich ist es da, endlich wurde es angekündigt.
Ja, endlich können wir mehr sehen.
Haben wir ein 15 Zoll MacBook Air.
Hallo und willkommen zur 105. Folge Code Culture Podcast. Ich bin Lukas.
Und ich bin Markus und wir erzählen heute nicht über ein Thema der Woche, sondern wie jedes Mal, wenn eine Keynote von Apple kommt, direkt nach der Keynote praktisch sofort aus dem Schlussakkord der Präsentation unsere Zusammenfassung.
Das heißt, wir nehmen am 5. Juni auf, jetzt noch am Abend. Und ja, ich würde sagen, wir steigen einfach gleich rein.
Wir steigen gleich ein, genau. Also die WWDC 2023, also die Keynote heute, die targetiert ja hauptsächlich die Entwickler. Ich habe allerdings nicht so das Gefühl gehabt, dass die jetzt besonders im Zentrum standen. Also
Nee, überhaupt nicht.
bis
Also,
auf so ein paar APIs, die erwähnt wurden, war da eigentlich
ja, das war eher
nichts
wie eine
wirklich.
normale Keynote und irgendwie so ein bisschen Developer-Quatsch dabei. Wollen wir direkt aufs Wichtige
Ja,
eingehen? Weil
lass uns
ich
auf
glaube,
das
das ist
Wichtige
Bullshit,
eingehen.
wenn wir da jetzt sagen, ja, hier eine Stunde lang irgendwie über Bullshit reden.
Genau, lass uns mit dem wichtigen Announcement beginnen und das war One More Thing, nämlich die Apple Vision Pro. Das ist eine Augmented Reality Brille.
Ja. Und da ist jetzt die Frage, ist es eine Augmented Reality? Also rein theoretisch ist ja der Gag bei Augmented Reality, dass du eigentlich nur Sachen projizierst bekommst, aber die echte Welt noch siehst.
Ja,
Wie
und
wir ja jetzt
das
rausgefunden
funktioniert
haben,
ja nicht.
richtig, ist es ja trotzdem ein Screen.
Ja, es ist ein
Und
Screen mit einer Kamera dran.
genau.
Und also erzählen wir mal, was es ist. Also es ist ein Aluminium-Dings, das man sich vor die Augen stellt. Und
Genau,
was.
ihr habt alle schon mal eine VR-Brille gesehen. Essentiell ist es das.
Genau, und es ist anders als die anderen. Es hat nämlich eine externe Batterie. Externe
Ja.
Batterie heißt, man schließt so ein Magnetkabel an die Brille an und hat dann den Battery Pack, ja, wahrscheinlich auf dem Tisch liegen
Nee, in der
oder
Hosentasche
in der
hatten die es jetzt
Hosentasche
auch
hatten
die
die es
meiste Zeit.
hauptsächlich.
Ja.
Und die Brille hat zwei circa 4K-Displays, eines je Auge,
Nee, mehr
mehr
als
als
4K,
4K.
haben sie gesagt, ja.
Und
Wie war es? 23 Millionen Pixel oder so, haben
ja,
sie
das ist
gesagt?
schon ordentlich.
Ja, da kann man sich bloß mal wieder nichts drunter vorstellen.
Ja, muss man, denke ich, ausprobieren. Die lustige Sache, die vielleicht auch ein bisschen creepy wird, ist, dass es vorne ein Display drauf hat, also vorne, also nicht wirklich zum Auge gerichtet, sondern vorne drauf und da werden dann deine Augen durchgereicht,
Ja,
sozusagen.
quasi, also wie ich es jetzt verstanden habe, ist das quasi wie so ein 3D-OLED-Display und die erstellen von dir einen, ja, wie sagt
Modell,
man,
also es wird
ja,
abgescannt, du
so ein
machst beim Setup
Avatar, basically.
so ein 3D-Avatar von dir selbst
So wie im
und
Metaverse, bloß wahrscheinlich ein bisschen besser.
den Teil, den man dann eben nicht sieht, weil er hinter der Brille ist, nämlich deine Augen, die werden dann sozusagen durchgereicht und kommunizieren deine Umwelt dann zum Beispiel, dass du gerade komplett immersiv bist und dann sieht man deine Augen nicht oder dass du so halbtransparent am Augmentieren der Realität bist und dann sieht man halt die Augen. Finde ich, also Feature heißt Eyesight, finde ich spannend, weil ich glaube, dieser soziale Kontext von ich habe auch irgendwie draußen diese Brille auf oder im Office oder in der Bahn oder sonst wo,
Ja, draußen haben sie es nicht einmal gezeigt.
haben sie nicht.
Ich
Ich glaube
glaube,
nicht,
man
dass man
kann sie
es,
draußen auch
ja,
tatsächlich,
vielleicht auch
weil
aus legal Gründen nicht so zu empfehlen.
nicht unbedingt das, sondern eher auch, also womit andere VR-Brillen Probleme haben, ist tatsächlich Sonneneinfall. Da können nämlich die Linsen kaputt gehen durch und auch die Kameras und so. Deswegen darf man es, glaube ich, nicht draußen
Ja,
verwenden.
es war schon eher so eine Indoor-Experience, aber es ist ja, auch Indoor gibt es Menschen und ja,
Was, wirklich?
ich glaube, die haben das einfach, ja, gut mitgedacht, würde ich sagen. Also wenn man das in einem Familienkontext oder in einem Kontext von einem Büro, von einer Arbeitsstelle hat, dann ist es vielleicht ganz nett, diese Augen dann nochmal zu sehen. Ich weiß aber nicht, wie creepy das wird. Also ich denke
Wahrscheinlich
nicht,
schon.
das wird, denke ich, schon
Ja.
sehr uncanny, fällt ins Uncanny Valley.
Ja.
Maus und Tastaturen gehen, yay.
Ja, das war nämlich auch mein Concern. also so Displays, wie die jetzt zum Beispiel das gezeigt haben, gibt es auch schon von, also das gibt es essentiell auch bei der Quest 2 von hier Meta. Und da kann man, also sie haben so gezeigt, man kann sich so verschiedene Canvases quasi platzieren im 3D Space und dann hat man so neben sich irgendwie den Browser und dann rechts irgendwie Messages und vorne, was weiß ich, die Note-Taking-App. Und da ist natürlich das Interessante, okay, ich will jetzt natürlich in echt auch eine Tastatur haben, weil ich nicht nur diktieren will. Und das geht aber anscheinend. Ob das jetzt nur, also ich glaube nicht, dass es nur mit Apple-Sachen geht. Das wäre ja mega dumm. Ich glaube, das geht mit jedem Bluetooth-fähigen Gerät. Sie haben auch Bluetooth erwähnt. Und ja, wo ich den großen Painpunkt sehe, also diese zum Beispiel bei der Quest, die habe ich ja privat. Da ist die Außenkamera, um dieses Pass-Through quasi zu machen, massivst beschissen und mega delayed. Also das ist eine wahrscheinlich halbe Sekunde Delay und das wirkt halt mega scheiße, wenn man das
drauf hat. Ja, das wäre dann clumsy und man kann da nicht in Echtzeit
genau, und tippen. Genau, und du siehst die Tastatur nicht richtig, alles ist so ein bisschen, weiß ich nicht, die Kamera ist halt einfach nicht gut. Und da hoffe ich mir natürlich deutlich bessere Resultate von der Vision Pro, wo man dann wirklich sagen kann, ey, das ist snappy, das wirkt so, als wenn ich da wirklich drauf gucke und so. Aber das, ja, da muss man mal, das ist jetzt natürlich alles irgendwelche Videos gewesen und irgendwie mal so gezeigt, vor allem, weil man dieses Interface ja nicht zeigen kann auf Kamera. Also das geht ja nicht.
Ja genau, also man kann es in dieser Keynote einfach nicht kommunizieren, deswegen waren das alles gerenderte Szenarien.
Ja.
Und ja, so das Hauptszenario ist tatsächlich das, was du gerade beschrieben hast. Das heißt, man hat 3, 4... meistens waren es 3 virtuelle Bildschirme vor sich, auf denen dann jeweils eine Applikation läuft.
Ja, und man kann sich die auch positionieren, wie man möchte tatsächlich. Also man kann jetzt auch sagen, ey, ich finde das richtig geil, wenn irgendwie meine Fotos noch irgendwie über dem Browser sind und dann gucke ich so ein bisschen nach oben oder so. Und ja, fand ich eigentlich ganz cool. Das coole Feature war natürlich, man kann sein MacBook direkt damit verbinden.
Das fand ich auch sehr spannend. Also es ist de facto erstmal auch ein Monitor für dein MacBook.
Ja. Und da ist die Frage, kann ich das mit mehreren, also kann ich dann auf meinem MacBook mehrere Screens haben? Du meinst mehrere
Screens? Ja, das ist vielleicht noch gar nicht fest.
Ja.
Das wäre natürlich
das Ziel, wenn ich sagen kann, ey, ich habe mein MacBook, das ist so, ja, da laufen halt meine Applikationen drauf. Und dann habe ich mehrere Screens, die ich halt so im 3D-Space angucken kann.
Ja, also dieser Real Estate, den man dann hat, den fand ich schon ganz gut, denn oftmals hier jetzt auch, hier läuft gerade vor mir ein Ultraschall, das funktioniert jetzt mit 2 Spuren ganz gut, aber allein schon, wenn jetzt ein Gast kommt, wird es schon friemelig und hakelig. Also man braucht einfach für professionelle Anwendungen mehr Bildschirmplatz. Und da ist es sicherlich kein Fehler, wenn man zum einen das Ding vergrößern kann und zum anderen auch mehr als nur einen Bildschirm hat.
Ja, vor allem kannst du ja auch die Aspect Ratio so anpassen, wie du willst. Ne? Du kannst dann sagen, ey, für Code kann ich mir hier den horizontalen komplett vollballern und habe so eine richtige Textwall oder auch für Documentation, für Confluence, für Notion ist natürlich so eine horizontale Aspect Ratio viel geiler. Aber wenn ich jetzt sage, ey, ich bin in einer Conference oder so im Teams, dann will ich lieber hier 16:9 haben. Das kann ich mir schon ganz cool vorstellen, tatsächlich.
Ja, ich denke, man muss es mal ausprobieren. In den Videos war jetzt auch Safari eher, tatsächlich habe ich auch gewundert, eher horizontal. Also es hatte eher so ja. DIN A4 Hochkantcharakter. Finde ich auch mal spannend, dass man damit experimentieren kann. Basically sind die App de facto die iPad-Apps. Also die haben jetzt nicht wirklich anders ausgesehen. Es sind jetzt keine Apps, die jetzt massiv für eine Maus- und Tastaturbedienung ausgelegt waren, sondern man bedient die Brille mit seinen nackten Fingern und mit seinem Auge. Also es wird sowohl erkannt, worauf man schaut, als auch der Snip mit dem Finger wird erkannt. Ich bin mal gespannt, wie sich das anfühlt, weil man hat ja im Finger erstmal kein haptisches Feedback. Also das kann ja dann nur akustisch, psychoakustisch mit irgendwelchen Klickgeräuschen erfolgen. Da bin ich mal gespannt, wie das gemacht wird.
So macht's auch die Quest tatsächlich. Also dieses Handtracking, das ist jetzt auch nichts Neues oder so. Das hat die Quest auch und da ist es ähnlich. Also da merkst du dann quasi durch ein Audiosignal, okay, jetzt habe ich geklickt.
Ja, wahrscheinlich anders wird's vermutlich auch nicht gehen.
Ja.
Die Brille kann auch Videos aufnehmen, sogar 3D-Videos. Also man setzt die dann auf, der Use Case war schon ein bisschen gespenstisch hier, so erlebe noch, es hatte schon so ein bisschen Black Mirror.
Ja, vor allem war das so, ja, wenn du die Birthday Party von deiner Tochter capturen willst und dann, als ob ich mich bei der Geburtstagsparty meiner Tochter da hinstelle
mit dieser scheiß Brille und deine Tochter sieht dann deine Augen nur projiziert auf dieses Display und
so, warte, bevor du jetzt die Kerze auspustest, ich muss kurz die Vision Pro aufsetzen, damit ich diesen Moment capturen kann.
Creepy, und dann kann man diese Momente replayen, also uiuiui.
Ja, weiß ich nicht. Ja, ich muss auch sagen, es hat schon Black Mirror Vibes.
Und die Inszenierung von diesen Szenarien, die hat jetzt auch der Sache nicht besonders geholfen. Das ist alles sehr futuristisch und in diesem Black Mirror Look war. Also so. Es ist definitiv nicht nur peachy, alles auf dieser Seite. Jedoch, Entertainment ist ein großes Ding.
Ja, tatsächlich. Die haben eine fette Kooperation mit hier Disney und Disney Plus. Da sieht's echt ganz cool aus. Also irgendwie so, man kommt in ein bestimmtes Environment. Wenn man zum Beispiel Mandalorian guckt, sitzt man in so einem Podracer wie bei Star Wars oder was weiß ich. Wenn man dann, das fand ich auch sehr krass, NBA-Game guckt, dann sieht man auf dem Tisch projiziert nochmal die Aufstellung der Leute und sieht dann in 3D, wie der den Ball da reinwirft.
Ja, und auch ganz einfach Meta-Informationen neben dran. Ja. Also so ist die Sportschau, also Sportschau in dem Sinne, das Schauen des Sports, nicht die Sendung, kann man sich, glaube ich, echt gut vorstellen, wenn da so Metadaten noch eben außerhalb vom Bildschirm auftauchen und ja, so als Second Screen, als sprichwörtlicher Second Screen.
Tatsächlich, also auch typisch zum Beispiel Formel 1 oder so, wo man dann, man kennt es, wenn man dann innerhalb halt des Videos die Positions genau, hat und die Zeiten. Richtig,
und dann ist dein Bildschirm aber nur noch irgendwie Briefmarken groß mit der tatsächlichen Action.
Ja.
Das kann ich mir schon gut vorstellen. Dass
und auch zum Beispiel bei Formel 1 wieder perfekt, weil du hast natürlich ja ganz viele Perspektiven. Ne?
Ja, genau, von kann jedem, man vielleicht auch interaktiv aussuchen.
Richtig, oder du sagst dann irgendwie, oh, jetzt kommt ein zweites Fenster, wo ich mir schnell angucken kann, oh, da ist ein Unfall passiert, sowas. Und ja, das sah echt cool aus, bin ich auf jeden Fall gespannt, inwieweit das tatsächlich Realität
wird.
Wobei
es mir jetzt auch schon reichen würde, einfach Filme anschauen zu können in einer akzeptablen Auflösung und einer akzeptablen Größe. Ich hatte ja mal die Quest Go. Hieß die Quest Go?
Das kann sein, ja. Es gab eine Quest Go, ja.
Ja, die hatte ich und also das waren halt gefühlt irgendwie 3x3 Pixel. Also man hat jedes einzelne Quadrat gesehen.
Ja.
Wenn es halt tatsächlich so hoch aufgelöst ist, dass das Auge es als real wahrnimmt oder die einzelnen Pixel nicht mehr sehen kann, das fände ich dann schon relativ nice, weil ich habe hier keinen Bildschirm.
Obwohl du auch keine Filme guckst.
Ja, und ich könnte es ja nochmal versuchen. Ne?
Ja, richtig.
Also vielleicht schaue ich auch keine Filme, weil ich keinen Bildschirm habe. Vielleicht ist es einfach eine Qualität, die zusammenhängt.
Was man vielleicht einmal kurz sagen kann, bevor wir euch zu lange auf die Folter spannen, wenn euch einfach nur interessiert, wie teuer das Ding ist, würde ich jetzt einfach mal sagen, $3,500 und wir sind geschockt tatsächlich, also so tief hätten wir es jetzt nicht angesiedelt, ich hätte gedacht 5K, du hast 4,5 gesagt.
Ja, ich hätte tatsächlich, also erstmal hätte ich vielleicht sogar gedacht, dass es unterschiedliche Tiers gibt. Also was weiß ich, Speicherplatz und so ist ja da auch ein Ding, weil die Apps ja da drauf müssen und so. Aber irgendwie 3.500 wird dann wahrscheinlich irgendwie je nach Dollarkurs bei irgendwie 3.700 in Deutschland dann landen. Euro ist schon eine Hausnummer, muss man schon sagen.
Ja, das ist jetzt kein, ja.
Was kostet denn die Konkurrenz? Die
eine Quest? Ja. 400.
Okay.
Warte, ich verifiziere es nur noch mal kurz. Eine Quest 2, obwohl man das auch nicht wirklich vergleichen kann, 350. Ich glaube, es gibt noch eine Quest Pro.
Die Oculus?
Das ist ja die. Facebook hat die ja gekauft. Ich meine Meta. Ja, genau, okay. Eine Meta Quest Pro, was quasi die Pro-Variante von Meta ist, die kostet 1.200, was wahrscheinlich der ehere Konkurrent davon ist. Ne?
Ja,
aber natürlich auch, ne, ein Drittel davon, das ist schon deutlich weniger.
Ja, ist eine Ansage.
Ja.
Und es kommt auch erst early next year.
Ja.
Was wir alle wissen, was bedeutet Ende Frühling, was bedeutet in genau einem Jahr.
Ja.
Das heißt, wir werden uns noch ein bisschen gedulden müssen und in dem Zusammenhang macht es, denke ich, Sinn, dass es auf einer WWDC vorgestellt wurde, denn natürlich wird es jetzt notwendig sein, dass ganz viele Entwickler sich ganz intensiv mit den neuen SDKs, mit den 3D-AR-Kits auseinandersetzen, um dafür auch Apps zu schreiben.
Ja, vor allem SDK, wir waren, glaube ich, auch ein bisschen verwundert, dass sie eine sehr enge Partnerschaft auch mit Unity
announced haben. Das hat mich auch gewundert. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, sie setzen volle Kanne auf AR-Kit und Metal und alles irgendwie nativ in Xcode zusammenklopfen.
Ja,
aber Unity scheint...
Natürlich, also das ist einfach ein Business-Move. So,
ja, natürlich, klar.
Alle Leute, alle VR-Games, alle VR-Applications werden normalerweise in Unity gemacht, weil Unity da einfach den größten Support hat. Und wie dumm wäre das jetzt von denen zu sagen, ey, sorry, ihr müsst ja unsere Plattform benutzen, dann können sie sich auch gleich abschminken, dann kriegen sie da gar keine Apps drauf.
Ja, und ich denke, es ist auch notwendig, dass bestehende AR-Apps migriert werden können, einfach migriert werden können. Ja. Und das ist einfach die safeste Bet, das zu tun.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mich würde jetzt mal interessieren, welche Features siehst du denn, die jetzt von anderen VR-Brillen komplett anders sind?
Ich hatte ganz am Anfang, als AR, VR mal so rauskam, einiges ausprobiert, habe dann aber, muss ich sagen, relativ schnell den Spaß daran verloren, weil ich die Experience einfach zu flimsig fand.
Ja.
Ich denke, dass das jetzt der erste Schritt ist hin zu einer Professionalisierung.
Richtig.
Von AR, VR.
Das denke ich auch. Und das Problem, was ich jetzt aber halt sehe, also natürlich ist es ein wichtiger Schritt, dass man jetzt sagt, ey, so jemand wie Apple, der richtige Polished-Produkte macht, geht jetzt auch auf sowas zu und macht ein Produkt, was man auch wirklich gut benutzen kann.
Auch um damit Geld zu verdienen. Also muss man jetzt auch nochmal sagen, dieser Price-Tag bedeutet halt auch, es muss sich in gewisser Weise refinanzieren und das tut's halt als eine Gamebox nicht. Und wenn man halt sagt, okay, ich nutze es für meine tägliche Arbeit, ich nutze es, um einen Teams-Call zu machen, ich nutze es, um dann vielleicht doch mal Samstag irgendwie an einem Excel-Sheet zu arbeiten, ist es wahrscheinlich nochmal eine andere Art von Marketing, Preismarketing und Zielgruppe als jetzt so eine reine Spielebrille.
Richtig. Womit Meta wahrscheinlich eher ihr Geld versucht zu verdienen, ist dann irgendwie die Daten davon abzugreifen.
Ja, oder halt dieses Metaverse aufzubauen. Und das fand, also vielleicht sagen wir auch mal, was nicht stattfand. Also es fand nicht statt, dieses massive Community, diesen massiven Community-Fokus oder diesen Second World, Second Life-Fokus, den Meta damit hat.
Also Apple hat jetzt nicht versucht.
Tatsächlich, glaube ich. Also die Immersion wurde immer aufgeweicht durch, hey, du hast eigentlich auch die Kontrolle, die Immersion zurückzuschrauben und du bist nicht abgehängt von der Welt um dich herum. Und ich glaube, das ist vielleicht der gesündere Ansatz, als die Idee von Meta, sich da komplett in den Metaverse zu packen.
Ja, der Zuckerberg hat halt einfach keinen Bock mehr auf echte Menschen. Deswegen.
Und deswegen nimmt er konisch geformte Comicfiguren, die sich dann ersetzt.
Die keine Beine haben.
Ja. Das war aber, muss ich auch sagen, da ging es ins Uncanny Valley auch ordentlich rein mit diesem. Also wenn man natürlich diese Brille aufhat, dann kann man im FaceTime-Call natürlich nicht mit einer, also du hast ja keine Kamera mehr vor dir.
Ja.
Deswegen rekonstruieren sie so ein 3D-gerendertes Avatar-Dings von dir selbst, das vorher mit leider aufgenommen wurde und es sah schon ein bisschen creepy aus.
Ja, tatsächlich.
Also
es ist halt, ja, wie willst du es anders machen? Es geht leider nicht
halt
anders.
Stell halt dein fucking iPhone auf und
ja, aber dann hast du eine Brille auf.
Ja, hat man eine Brille auf. Ist mir immer noch lieber als irgendwie ein gerendertes 3D-Dings von mir.
Ja, mal gucken. Es gibt auch eine tighte Integration mit Teams, haben wir gesehen, tatsächlich. Also Microsoft-Apps sollen irgendwie schon auch direkt mit integriert sein und Teams soll sehr gut integriert sein. Was ich auch sehr interessant fand, war diese Optik-ID. Das heißt, wie ist denn gesichert, dass das wirklich personalisiert ist? Und das geht halt mit diesem Optik-ID, wo der dann irgendwie deine
Iris-Scan wahrscheinlich.
Genau, deine Iris scannt. Und auch bei, das haben sie extra gesagt, auch bei identischen Zwillingen so unterschiedlich ist, dass man das eindeutig zuordnen kann. Ja, finde ich gut. Auch sowas wie Passwörter und so. Und das ist auch ein Riesenthema. Passworteingaben und Passkeys und so, dass du die damit benutzen kannst. Das geht halt auf der Quest, das ist immer eine Pain. Wenn ich mich ja irgendwo einloggen will, dann muss ich immer die Brille so halb runternehmen, dann irgendwie auf meinem Handy mit OnePassword gucken und das dann so abtippen. Das ist unglaublich scheiße.
Und da hoffe ich tatsächlich, und da fand ich es auch ein bisschen schade, dass die Integration ins iPhone gar nicht mal so groß ist.
Ja.
Da hätte ich mir schon ein bisschen gewünscht, dass vielleicht das iPhone als eine zweite Eingabequelle oder eine höhere Integration findet. Und wenn's, vielleicht ist es auch so, und ich weiß, ich habe es bloß übersehen oder ich habe es nicht gesagt, dass Zwischenablagegeschichten gut funktionieren oder dass du dein iPhone trotzdem noch verwenden kannst, entweder mit der Kamera oder indem der Screen reingestreamt wird.
Ja.
Da stelle ich mir schon noch vor, dass es da gewisse Integrationen dann hoffentlich geben wird, weil gerade so One-Password-Workflows oder auch Bookmarks von einem nach dem anderen, da braucht man eine Integration der unterschiedlichen Devices, sonst kann man damit nicht professionell arbeiten.
Ja, tatsächlich. Ich finde halt, also aus meiner Perspektive gab es nicht so viel Neues. Das Einzige, was jetzt so krass neu war, ist diese, also Eye-Tracking gab es ja davor auch schon. Also Eye-Tracking ist ja jetzt auch nichts Neues, kein neues Konzept.
Ja.
Aber so eine tighte Integration mit so, okay, ich kann jetzt da hingucken, dann pinche ich und dann wird es ausgewählt. Ist, glaube ich, ganz geil.
Ich glaube tatsächlich, dass es jetzt zum ersten Mal eine Plattform ist, die einfach funktioniert und die nicht mit Kompromissen behaftet ist, wie vielleicht alle anderen. Das Operating System, welches drauf ist, hat auch einen neuen Namen bekommen, das heißt Vision OS. Ich glaube, im ersten Schritt ist es wahrscheinlich nichts anderes als die iPad-Apps, die dann da dargestellt werden. Haben sie ja auch beworben, dass es relativ einfach ist, wenn man natürlich schon mit Swift UI und Co. unterwegs ist, die App für die Brille dann auch entsprechend aufzubereiten. Und es gibt einen neuen zusätzlichen Chip, also der M2 ist wohl mit drin. Daneben aber ein Chip, den sie R1 genannt haben, der dann die Sensoren, die da drin sind, LiDAR-Sensoren, also auch um 3D-Scans von den Räumen zu machen
und auch die Kameras.
Die Kameras eben besonders gut in Realtime verarbeiten kann.
Ja, ich finde halt, also wenn man es jetzt so vergleicht mit den anderen One More Things, ist es keine große Innovation. So.
Ich weiß es noch nicht. Also jetzt, wenn man jetzt tatsächlich mal so diese Keynote verlässt, also ich glaube, da ist jetzt irgendwie was total Spannendes passiert. Also AR, XR war so vor 2 Jahren ein großer Hype.
Ja. Yeah.
Und ich glaube, Apple hätte da gern auf diesen Hype eingezahlt, war aber nicht fertig.
Ja. Yeah.
Und jetzt ist der Hype abgeflacht. Also ich glaube, von dem Metaverse, Omniverse von Nvidia nie wieder was von gehört. Es findet, glaube ich,
Metaverse ist gescheitert.
Metaverse ist gescheitert. Facebook hat Leute entlassen. Es hat so ein bisschen dieses Valley of, wie heißt im Gartner Hype Cycle so schön, dieses Tal der Desillusion erreicht und wurde dann aber abgelöst von AI, von Generative AI.
Ja.
Und Apple hat irgendwie keinen dieser Hypes bedienen können. Übrigens auch heute kein Wort zu AI, kein Wort zu NLP, kein Wort zu einem besseren Siri. Das ist vielleicht auch nochmal auf einer Randnotiz ein ganz interessanter Faktor. Und jetzt kommt, nachdem irgendwie die ganze Welt AI schon so abgeschoben hat und XR schon abgeschoben hat und einen Haken dran gemacht hat und irgendwie so, ja, ist halt jetzt auch eines von mehreren Technologien, die wir haben, kommt jetzt Apple und möchte eine Plattform etablieren und installieren. Ich bin mal gespannt, wie es ausgeht. Ich bin wirklich sehr gespannt.
Ich bin auch gespannt.
Also ob der späte Adopter, so muss man es jetzt sagen, das ist keine frühe Innovation, sondern es ist sehr, sehr spät zur Party, auch mit dem unglaublichen Price-Tag, ob das jetzt noch das Ruder rumreißt oder ob es dafür schon zu spät ist und andere Dinge, Generative AI, NLPs, mit denen man sich unterhalten kann, Bildgenerierung, Videogenerierung, ob das nicht der nächste Train ist, der vielleicht die Welt mehr verändern wird als jetzt diese Brille. Wir werden sehen. Also ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, late to the party.
Ja, ich auch, auf jeden Fall. Also das streitet keiner ab. Und ja, es ist auch schade. Wir haben uns ja auch ein bisschen erhofft, okay, kann Apple jetzt hier mit Microsoft, mit, was weiß ich, OpenAI, den ganzen anderen, auch Facebook, ich meine, mit Llama haben die ja auch ein riesiges Language Model.
Ja, nichts haben sie irgendwas, also Siri auch kam nicht nichts, besser, also da kam nee, nichts und
gar nichts.
Wo, wenn nicht zu WWDC, müsste man sowas ankündigen, um den Entwicklern dann eben auch zu ermöglichen, ihre Informationen, ihre Daten, ihre Anwendungen in dieses neue AI-Dings reinzupacken. Da kam nichts, finde ich vielleicht aber auch gut, weil die Karten werden jetzt auch einfach neu gemischt. Ich glaube, es können jetzt neue Player groß werden, die vielleicht nicht Google, die vielleicht nicht Apple heißen, vielleicht auch nicht Amazon. Ja. Sondern OpenAI oder ja, vielleicht auch Midjourney oder andere Player, ja, die jetzt groß werden und die Early Adopter und diejenigen sind oder die wachsen können, so wie damals in Google gewachsen ist oder auch meinetwegen in Apple mit dem iPhone, finde ich schon sehr spannend. Und diese zwei Trends, XR und AI, dann auch gegeneinander und miteinander wachsen zu sehen, ist vielleicht eine ganz spannende Koexistenz. Und natürlich werden die irgendwann sich verbinden und es werden Anwendungen stattfinden, die das eine mit dem anderen leveragen. Eine Konversation, die ich im AR führen kann oder AR unterstützt und definiert von generativer AI.
Ja, dann würde ich sagen, gehen wir über die anderen Punkte mal im Schnelldurchlauf durch.
Ja, also ich glaube, zu dem 15 Zoll MacBook Air muss man nichts sagen, außer dass es gibt.
Richtig. Studio Mac.
Ja, ich finde es gut, dass es einen Version Bump gegeben hat für den Prozessor, weil wir mit großer Wahrscheinlichkeit für unser Lo-Fi-Studio hier in Pfaffenhofen ja bald Geld von der Stiftung bekommen und uns dann gleich den neuen Studio Mac kaufen können.
Richtig. Was wir uns wahrscheinlich nicht kaufen können, weil es einfach unglaublich teuer ist, ist der neue Mac Pro.
Der kostet mindestens $7,000, aber wahrscheinlich kann er da nichts und unter 10k wird es nichts. Aber ganz ehrlich, ich glaube, derjenige, der ihn braucht, der weiß, dass er ihn braucht und für denjenigen sind 10.000 Euro auch ein Invest, ja, das man mal machen kann.
Wenn also das Ding ist richtig fett, auch mit Rack Mount und allem drum und dran. Man kann, glaube ich, 5 PCI Extension Cards reinpacken, ja.
Du kannst 22 8K-Streams in Echtzeit auf SDI rendern. Also das sind wirklich Anwendungsfälle im Kamerawagen für komplexe Renderings von 3D-Filmen, Live-Cutting, absolut krasse Visual Effects,
ja,
vielleicht für mega krasse Aufnahmen im Tonstudio. Ich glaube, für Otto Normal User ist das alles andere als eine sinnvolle Investition.
Was eine sinnvolle Investition war iOS 17, glaube ich.
Ja, denn ich kann jetzt dich sehen, wenn du mich anrufst.
Wenn ich mir ein Personal Contact Poster mache, man kann jetzt selber quasi ein Contact Poster erstellen mit einem schicken Bild und irgendwelcher geilen Typography, die dann angezeigt wird, wenn du bei jemandem anrufst.
Und wenn beide ein iPhone haben, also das muss man, glaube ich, auch nochmal sagen.
Logischerweise, ja.
Also es wird vermutlich nicht funktionieren, wenn der andere ein Android hat. Es wird über iCloud und über diese Messages, ja, API, die jetzt ohnehin schon dein Avatar verteilt, funktionieren. Fand ich ganz angenehm. Also vor allem, ich habe ja die Kontrolle, wie ich aussehen möchte. Also es ist ja jetzt nicht so, dass dann jemand anderes jetzt bestimmt, hey, für den Lukas hätte ich jetzt gerne dieses Bildchen, ja, sondern ich sage, hey, das ist gerade mein aktuelles personalized Contact Poster und da ist dann auch meine Typografie, mein Name und alles drauf.
Ja, sehr interessant. Da weiterhin zu Calls, wenn dich jemand anruft und du hast keinen Bock auf den, dann kannst du den auf die Voicemail weiterschicken und die wird jetzt live transcribed. Das heißt, wenn der da redet, wird live darunter angezeigt, ey, was labert der? Vielleicht sollte ich vielleicht trotzdem rangehen, weil gerade deine Bude abfackelt oder so.
Und das würdest du dann sehen in dieser Live-Transkription und das Gegenteil davon, nämlich sozusagen eine Voicemail für FaceTime kannst du jetzt auch machen. Das heißt, wenn jemand rangeht, dann kann man ein kurzes Video aufnehmen und die Person herzlich grüßen.
Kannst nämlich filmen, wie gerade dein Haus abfackelt.
Ja, zum Beispiel. Genau. Oder man kann es jetzt mit Messages auch schreiben.
Und du verpasst es nicht mehr, weil es gibt jetzt sowas wie hier ab hier ungelesene Nachrichten. Also ich möchte auch mal sagen, dieses Transcribe-Feature hat Google seit, ich glaube, 2 Jahren. Ja, und
also was ich eigentlich nicht brauche, ich brauche nicht dieses Transcribe-Feature, ich brauche einfach eine fucking Zusammenfassung. Ich will, wenn ich in so eine Gruppe reinschaue und es sind 5000 Nachrichten, dann will ich eine AI, die mir sagt, es gibt eine Party, es fehlt uns der Kartoffelsalat, bring ihn mit.
Ja. Und ja, also dieses ungelesene Nachrichten gibt's auch, glaube ich, in jedem Messenger, außer iMessage. Und jetzt gibt's das hier auch. Man kann jetzt auf den kleinen Pfeil drücken und dann wird man zu der Nachricht geschickt, wo man quasi zuletzt gelesen hat. Sie haben endlich, fucking endlich, ein Swipe to Reply gemacht. Man kann jetzt auf eine Message swipen.
Und das war immer eine unglaublich beschissene Experience. Ich glaube 3 oder 4 Tabs, um dann irgendwie
was zu machen. Du musst quasi lang drauf drücken und dann reply to message. Es ist so dumm. Und dieses Swipe, weißt du, ich verstehe auch gar nicht. Apple hat doch diese Swipe Navigation und Swipe Gestures so revolutioniert, aber haben es verkackt, Swipe to reply zu machen? Also weiß ich nicht. War lange overdue. Endlich gibt's das. Und sehr geiles Feature, das gibt's, glaube ich, in fast keinem anderen Messenger, Audio Message Transcription. Wenn dir wieder mal die 40-jährige Beate eine 2 Minuten Sprachnachricht schickt, wird die einfach automatisch transcribed und du siehst, was quasi die weißt, Beate was das gesagt Problem hat.
Ist, die 40-jährige Beate schickte die
auf WhatsApp. Ja, richtig. Das ist aber ein Problem für sie.
Denn dann wird's ja einfach nicht gehört.
Richtig.
Und man kann jetzt auch innerhalb von einem Messages-Chat die Location teilen und das war sinnvoll, also wirklich so, bis ich ankomme oder hey, wir treffen uns jetzt hier. Und was ich mega toll finde, sind diese automatischen Check-ins.
Ja, das heißt, also das ist das neue Killer-Feature für Messages.
Ruf mich an, wenn du zu Hause bist, schreib mir, wenn du sicher angekommen bist. Braucht man jetzt alles nicht mehr, denn man kann das jetzt konfigurieren und kann dann sagen, hey, ich will da so ein Check-in hinschicken in diesen Chat dieser Person, diese Gruppe. Und ich fand es auch relativ gut, wie da dann auch entsprechende Notfall-Features drin sind.
Ja.
So, hey, die Person ist nicht angekommen, die Person befindet sich jetzt hier vielleicht genau, in einer hilflosen Situation.
Diese Person hat seit 5 Minuten keinen Progress gemacht. Und dann kriegt diese Person auch, ist bei dir alles okay? Hier, schreib mal, ich brauche noch ein bisschen länger, bis ich zu Hause bin. Oder, ist nicht alles okay. Und wenn wirklich was passiert, dann wird es den anderen auch angezeigt mit additional info. Sowas wie, okay, wo ist diese Person gerade? Hat sie Cellular, also kann sie telefonieren? Und ja, also das war ein richtig geiles Feature. Finde ich sehr, sehr cool gemacht.
Ja, und ich finde es auch, es ist eine gute Alternative zu einer kompletten Location-Freigabe, vielleicht für ein Teenager-Kind,
ja,
wo man dann doch nochmal so eine, hey, es ist okay, solange du bei der Freundin bist, müssen wir nicht wissen, wo du bist, aber wenn du nach Hause gehst, wollen wir gerne ein Check-in
von dir.
Nur
wissen, dass du sicher zu Hause angekommen
bist. Und das finde ich eigentlich ein echt cooles Privacy-Focused-Feature.
Ja, was ein sehr großes Chaos-Feature werden kann, sind die neuen Sticker. Also nach, was weiß ich, wie vielen Jahren, 6 Jahren, 5 Jahren, hat Apple auch mal gecheckt, ey, Leute wollen vielleicht nicht nur irgendwelche komischen Einhörner verschicken. Man kann jetzt Custom-Sticker-Packs machen und die dann irgendwo, und das ist das crazy Ding dabei, irgendwo in die Konversation reinpacken. Das heißt, ich kann einfach über den Text irgendeinen scheiß Sticker packen. Und ja, was ich ganz cool fand an dem Ding war, dass du tatsächlich aus deinen Fotos oder Videos oder Live-Fotos quasi direkt Sticker erstellen kannst. Das heißt, du kannst direkt irgendwie, wenn du so ein kleines Video gemacht hast, so einen Sticker erstellen. Finde ich echt ganz cool.
Lukas, ich will dich ja jetzt nicht enttäuschen, aber dass der Sticker irgendwo hinziehen geht jetzt schon.
Nein.
Doch. Schau mal, ich habe jetzt hier eine Maus mit explodierendem Gehirn in unseren Chat geschoben.
Das geht schon?
Ja.
Wie dumm ist das denn?
Das geht schon.
Okay, was war da neu? Dass man Custom-Sticker haben
Dass
kann
Dass man Custom-Sticker haben kann. Ich kann jetzt auch eine riesige Maus auf dieses TikTok-Ding ziehen. Schau mal, jetzt habe ich eine riesige Maus draufgelegt. Traumhaft, oder?
Ich kann es ja sogar echt auch größer machen.
Ja.
Wie dumm, ey.
Schau mal, ich kann auch ein Memoji von mir draufpacken. Jetzt kriegst du hier ein Markus-Memoji.
Das ist ja so dumm. Ja.
Herrlich, gut, oder?
Dann verstehe ich nicht, was da neu war. Gehen wir weiter.
Gehen wir weiter zu Name Drop.
Und zwar, das hat gerade, dieses Feature hat jede Electrical Online, wie heißt es? Scheiße. Visitenkarte.
Diese Visitenkarten, ja.
Ja, genau. Es gab ja, was weiß ich, gibt ja verschiedene Startups, die dann so deine Online-Persona und dann kannst du irgendwie per QR-Code das scannen und irgendwie sowas machen. Das hat es gerade so, ja, halb zumindest gekillt für alle iPhone-User. Man kann jetzt einfach sein iPhone an das andere halten und wenn man den quasi nicht als Kontakt hat, bietet der dir dann an, deinen Kontakt zu sharen und dann kannst du auch auswählen, welche Kontaktdaten du sharen willst. Und das sah ziemlich cool aus, was dann natürlich auch integriert ist mit diesen Personalized Contact Posters. Ja.
Ja, also die Experience, das ist, ich glaube, die Technologie ist da echt trivial, aber diese User Experience da drauf ist einfach cool. Das heißt, Klassischer Anwendungsfall, ich gebe schon Leuten immer mein Handy in die Hand, damit sie ihren Namen richtig eintippen und den ihre Telefonnummer. Das ist einfach immer mega nervig. Ja. Und da einfach mal kurz Handys zusammenstecken, das ging früher schon mit Infrarot, schon mit meinem Nokia 6310. Warum brauche ich da irgendwie 10 Jahre, bis Apple da eine gescheite Experience hat? Also eigentlich echt gut, dringend nötig und es geht auch mit der Uhr.
Ja, tatsächlich. Da fand ich auch sehr cool. Also quasi alles, was AirDrop ist, geht jetzt mit, ich gehe zu dem anderen hin und es passiert einfach automatisch, was eigentlich auch sehr, sehr cool ist. Das heißt, ich wähle irgendwie Bilder aus und gehe zum anderen iPhone hin und der macht dann einen AirDrop. Sehr cool. Und AirDrop kann jetzt auch, wenn du dich von der anderen Person entfernst, über Internet weiter transfert werden.
Ja, das ist vor allem bei großen Dateien, also tatsächlich aus dem professionellen Kontext. Ich habe schon oft überlegt schon oft erlebt, dass Menschen mir größere Filme von einer Videoproduktion oder einen ganzen Konzertmitschnitt, wo eine Kamera hinten stand, airdroppen wollten. Und da stehst du halt echt da und nuckelst irgendwie noch eine halbe Stunde an deiner Cola rum, bis das Ding übertragen ist. Und da ist das sicherlich eine sehr, sehr, sehr schöne Feature.
Ja, autokorrekt soll besser werden, bin ich gespannt. Aber
ich weiß nicht, also Apple ist es nicht bekannt für AI. Ich glaube, es wird.
Ich hoffe, es wird gut.
Ja. Ich hoffe, es wird gut, aber ich weiß es noch nicht. Also es kann auch sein, dass es nicht so gut wird.
Ja. Was ganz cool werden kann, ist das Journal.
Oh ja, tatsächlich. Also es gibt jetzt eine eingebaute Journaling-App, mit der man ein Tagebuch führen kann. Und was ich da sehr spannend fand, ist, dass es jetzt nicht nur ein Prompt ist, mit dem du deinen Tag nochmal irgendwie reflektierst, hey, was hast du heute gemacht, sondern es werden aus deinem Terminkalender, von deinen Fotos, von anderen Apps, die entsprechende API verwenden, Artefakte mit in das Tagebuch zur Auswahl mit angeboten und das fand ich relativ schön.
Ja, weil jeder kennt diese unglaublich schlechten Erinnerungen, die dann autogeneriert sind und die gar nicht das enthalten, was dich eigentlich interessiert hat an dem Tag. Und ja, ich fand das sehr cool, vor allem auch direkt mitgedacht mit, dein Journal ist nochmal abgesichert mit Face ID, weil du willst, glaube ich, nicht, dass Leute dein Journal lesen. Das ist ein sehr typisches.
Also man will eigentlich generell sein Handy nicht aus der Hand geben, das ist vielleicht.
Naja, das passiert schon relativ oft, Markus.
Ja, aber immerhin nur in einem
kontrollierten
geschützten Environment.
Klar, aber was weiß ich, abusive Partner,
ja,
keine
Ahnung.
Das,
ja, das ist tatsächlich ein Use Case, den man.
Ja, kann ich verstehen. Sehr cool. Was war Standby?
Standby ist, dass dein iPhone jetzt
als Uhr fungiert.
Das fand ich tatsächlich ein relativ angenehmes, kleines, durchdachtes Feature. Also ich kann es mir wirklich gut vorstellen. Dann, also was bedeutet das? Das heißt, dein Always-On-Display wird, wenn man es horizontal legt und an eine Ladestation packt, dann zeigt es zum Beispiel eine Uhr an oder irgendwelche Live-Informationen. Letzten Endes sind es die Widgets, die es jetzt auch schon gibt, aber eben Fullscreen und hübsch anzusehen. Kann ich mir echt gut vorstellen. Also dann am Office nochmal so ein Stand zu haben, wo man mit Magnet dann sein iPad hinhängt, um nochmal
sein iPhone,
um noch eine Uhr oder einen Kalender oder die nächsten drei Termine zu haben, fand ich ein nettes Gimmick. Es ist jetzt sicherlich nichts.
Ja, der Stand kostet dann halt 80 €, aber genau.
Ja gut, dann ist dann halt immerhin mein iPad, iPhone geladen.
Ja, Hauptsache das. Ja, ich fand es auch ganz lustig, aber war jetzt nicht geil. Was sie nebenbei irgendwie hingeschrieben haben, Find My Item Sharing, ganz cool.
Ja, tatsächlich. Also ich kann jetzt, wenn ein AirTag an einem Schlüssel hängt oder an irgendeinem Item, welches man teilt mit einer anderen Person, dann können jetzt beide iPhones dieses Item tracken. Und das ist ja eigentlich der Standardfall. Also wie oft hat man denn irgendwie, was weiß ich, einen Koffer auf einer Reise oder einen Schlüssel für die Garage, den man immer verliert oder meinetwegen auch die Fernbedienung, die man hinten mit so einem Ding versehen hat. Da ist es einfach kacke, wenn es nur mit einem iPhone geht.
What the fuck? Wer macht denn... Egal.
Also die Fernbedienung, also ich kenne ganz viele Menschen, die dauerhaft ihre Fernbedienung verlieren.
Ja, richtig. Aber ich kenne keinen Menschen, der da... Wie macht man denn einen AirTag da dran? Tape man die dann so?
Du schmeißt den ins Batteriefach, da hast du auf Platz.
Einen AirTag? Da passt er ja niemals rein. Never. Das will ich sehen, Markus. Nächste Folge gibt's Feedback dazu. Dann heute
basteln wir eine Fernbedienung mit AirTag. iPadOS 17.
Unglaublich.
Es kann jetzt Dinge, die das iPhone schon immer kann. Ich glaube, das macht
außer den Calculator. Es war sehr lustig, weil ich hab vorher noch gesagt, denkst du, der Calculator kommt? So als Running Gag. Und dann haben sie gesagt, wir haben jetzt eine App auf iPad gebracht, die vorher noch nie drauf war. Und ich schon so, oh mein Gott, Calculator. Und nein, es war die Health-App. Und naja.
Das ist das Letzte, was ich, also ich habe die, glaube ich, auf dem iPhone kein einziges Mal aufgemacht. Und ja, das ist das Letzte, was ich auf dem iPad brauche. Deswegen kommen wir jetzt direkt zum macOS Sonoma.
Na, richtig.
Welches Bildschirmschoner hat?
Ich glaube, ich bin mir auch nicht sicher, ob es direkt Bildschirmschoner waren. Es waren auf jeden Fall ein animierter Hintergrund, wenn man sich einloggt, der sich dann zu einem Standbild transformiert, wenn man sich eingeloggt hat. Ja,
Spielerei, also eigentlich alle Spielereien. Es gibt Widgets auf dem Desktop,
die interagierbar sind, so wie auf dem iPad.
Ja, das ist okay und sie gehen auch farblich, treten sie in den Hintergrund, sie gleichen sich dem Hintergrundbild an, wenn man eine andere App im Fokus hat. Fand ich ganz nett, weil man will wirklich nicht diese, erinnerst dich noch an Windows Vista mit diesen knallbunten Widgets auf dem Desktop, die dich mehr distracted haben. Okay, bist du zu jung für.
Ich hatte nur XP.
Die dich mega distracten von allem Möglichen, was es da gibt. Ich hatte es auch nur bei Daimler tatsächlich.
Ich finde aber Widgets auch, also so wie die es gezeigt haben, komplett useless. Ich habe alle meine Applications in Fullscreen. Ich sehe den Desktop eigentlich nie. Deswegen weiß ich nicht.
Games. Games, Lukas.
Auch kein Use Case für mich. Was das ja da jetzt neu gibt, ist der Game Mode. Da kann man dann sagen, ey, dieses Game soll prioritized werden, was CPU und GPU angeht. Das geht auf Windows schon immer. Krasses Feature. Virtuelle Kamera.
Fand ich ganz nett. Also
das fand ich auch sehr lustig. Das wird richtiges Chaos in allen Meetings.
Ja. Man kann jetzt sich selbst als ausgeschnittene, AI-gestützte Greenscreen-Funktion vor dem Bildschirm packen und das nativ.
Das kann Teams ja schon.
Aber echt scheiße.
Aber echt kacke und ich hoffe, das wird dann besser. Was aber das viel wichtigere Feature ist, Markus, ist, dass man zwei Daumen nach oben machen kann. Und dann
Konfetti.
Nee, Feuerwerk.
Unglaublich.
Feuerwerk hinter einem auszulösen. Es wird unglaublich lustig, glaube ich, einfach nur das zu sehen. Aber naja, mal gucken. Safari kann jetzt Profile, das, was Chrome schon sehr lange
kann. Seit Jahren kann, das finde ich echt notwendig, weil ich möchte eigentlich Safari auch im Büro verwenden und das ist halt irgendwie Mist, wenn ich dann irgendwie meine Cookie-Bookmarks dem Kunden zeige. Ich weiß nicht.
Obwohl wahrscheinlich der größere Use Case einfach auch keine gesharten Cookies und Sessions zu haben.
Das ist auch wichtig, ja klar, weil ich habe einen privaten Microsoft-Account. Ich will da eigentlich nicht mit meinem Office eingeloggt
sein. So, genau, und das ist halt immer der Scheiß, deswegen appreciate ich da Chrome auch sehr. Ich werde wahrscheinlich trotzdem Safari nicht nehmen, außer vielleicht für PWAs, weil das sah wiederum sehr cool aus.
Ja, also der Anwendungsfall war einer, mit dem ich mich voll identifizieren kann, nämlich eine eigene App in Anführungszeichen für zum Beispiel Confluence zu haben.
Oder für unser Zeitbuchungstool.
Das heißt, man hätte da mit einem Klick sich wie eine echte Fat-Client-App verhaltende Webseite, die man im Task-Manager hat und die man direkt,
ja, die man mit Alt-Tab auch mit Alt-Tab direkt erreicht, aufrufen kann. Die
vielleicht auch dauerhaft offen sein kann, ohne wirklich einen Browser-Tab zu belegen. Und das fand ich schon eine angenehme kleine Funktion, die relativ fein ist.
Ja, AirPods kam Adaptive Audio dazu.
Ja, das ist so eine Mischung aus Noise Cancelling und
Ambient Mode.
Ambient Mode. Es soll intelligent erkennen, dass ich jetzt gerade an einer Baustelle vorbeilaufe und nicht den Baustellenlärm hören möchte oder dass ich jetzt gerade im Büro sitze und meinen Kollegen sprechen hören will. Ich weiß nicht, ob das gut funktioniert. Ich kann mir echt nicht.
Ich glaube nicht. Das wird ein Desaster, aber wir können es ja mal ausprobieren.
Ja, also ich denke, es ist ein Software-Update, es ist keine neue Hardware. Das heißt, es wird mit den AirPods, die man hat, funktionieren. Und ja, mal schauen. AirPlay, was so thematisch ein bisschen dazu gehört, kann jetzt vom HomePod per Siri aus getriggert werden. Das habe ich nicht so ganz verstanden.
Ich habe es auch nicht verstanden. Also das Beispiel war Siri, Spiel, bla 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 auf SoundCloud.
Richtig. Und dann war so die Story, dass dann das iPhone automatisch eine AirPlay-Verbindung aufnimmt und dann SoundCloud spielt.
Und ob das funktioniert, weiß ich nicht. Und wie das funktioniert vor allem, wird sehr interessant. Weiß ich nicht.
Ja, das ist herausfordernd, glaube ich, weil da muss ja irgendwie die Siri API, dann Spotify auf dem iPhone und so, also alles irgendwie schwierig.
Ja, aber vielleicht wird's eine bessere Experience, weil ich finde auch immer, das ist ziemlich scheiße. Also wie das gemacht ist, ist immer sehr kacke. Ich muss dann immer ans iPhone und dann muss ich da irgendwie SharePlay und oder AirPlay machen und dann irgendwie mich verbinden und es ist nervig.
Ja, was relativ cool ist, aber was offensichtlich nur in ausgewählten Hotels jetzt erstmal stattfindet, ist AirPlay mit einem QR-Code.
Wo guckst du denn die ganze Zeit eigentlich hin?
Du machst Geräusche, weil dein Kopfhörerkabel an dem Stuhl.
Aber das hört man doch nicht.
Doch, das hört ich. Also ich höre es hier, ich krieg sogar ein Signal dafür. Ich glaube, die Leute hören es auch. Ja, jetzt ist es weg. Perfekt.
So.
Genau, also tatsächlich, das ist ein Anwendungsfall. Man möchte halt im Hotel irgendwie nochmal irgendwie abends einen Podcast oder sonst was hören und hat dann irgendwie 10-mal Bluetooth und Shit und das ist alles kacke. Ich glaube aber, dass sich Apple das auch bezahlen lässt und dass das dann besonders geflasht oder ausgestattete HomePods sind.
Ja, weiß ich nicht. Fand ich auch nicht interessant. Was vielleicht noch ganz interessant ist so nebenbei, man muss jetzt nicht mehr Hey Siri sagen, sondern man muss nur noch Siri sagen.
Das ist natürlich ein Killer-Feature.
Ich muss sagen, das ist tatsächlich, also ich habe das sogar bei meiner Alexa auch geändert. Ich sage jetzt nämlich nur noch Echo und dann triggert die, weil du musst dir vorstellen, das sagst du ja jedes Mal, wenn du die triggerst und das ist jedes Mal eine Silbe. Ich finde das ganz cool, aber ja, es ist jetzt auch nichts krass. Ja. WatchOS, man hat Widgets, die man mit der Crown so, also man kann mit der Crown so nach oben swipen und dann hat man so mehrere Widgets untereinander. Finde ich ganz cool, weil sowas wie zum Beispiel Timer-Info oder nächste Termine oder so will ich vielleicht in einem größeren Feld sehen als nur innerhalb des Watchfaces.
Es gibt ja sowas, gibt es ja jetzt schon mit diesem Siri Watchface, das dir dann so halbwegs intelligente Kontextinformationen anzeigt, aber das hat bei mir nie gefunkt. Also das ist so, ja, eigentlich immer genau das, was ich nicht will oder was ich nicht brauche. Ich bin mal gespannt, wie sich das in der Praxis schlägt, weil du musst halt wiederum aktiv diese Crown drehen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich das mache oder ob sich das richtig anfühlt.
Ja, wahrscheinlich macht man es auch einfach nicht, weil man will ja eigentlich nur auf die Watch gucken.
Genau.
Was man noch machen kann mit der Health-App jetzt neu, ist seine Mood-Tracken und seine Mental-Health-Tracken.
Das haben sie riesig angekündigt, irgendwie Mental Health und wie toll das doch alles ist, was sie da jetzt anbieten. Turns out, es ist ein Mood-Tracker, also bisschen underwhelming.
Das war's?
Das war's.
Sehr gut. Sind wir durch.
Resümee. Viel zu lang am Anfang mit diesen Below-Features.
Es war so unglaublich langweilig. Also ich habe auch
also eine Kumpel Stunde geschrieben. Lang irgendwie nur eine lame News nach der anderen.
Ja. Aber naja. Da, und dann halt one more thing hier. Sehr schön. Naja. Mal gucken. Schauen wir mal, was wird.
Was wird. Vor allem mit der XA.
Richtig. Lustig, dass du diese Sache jetzt in Feedback und Rückblick.
Genau, weil wir kommen jetzt mit dem Feedback und Rückblick. Wir hatten ja letztes Mal sehr kurz nur über Logic auf dem iPad gesprochen.
Und das haben die doch gerade eben erst angekündigt.
Nein, das war schon vorher, das kam schon vor 14 Tagen raus. Ach krass,
aber die haben das dann jetzt nochmal
gesagt, genau. Also Logic gibt es, Logic Pro, die ausgewachsene DAW, Digital Audio Workstation zum Produzieren von Musik, gibt es für das iPad. Und wir hatten es beim letzten Mal schon als News gezeigt oder vorgestellt und wir hatten da irgendwie so, hey, wie nutzt man das dann und nutzt es dann im Pro und überhaupt, und da wollte ich nur nochmal darauf hinweisen, dass der das Studiosofa, der Podcast von dem Magazin Sound and Recording, eine ganze Folge, also wirklich so anderthalb Stunden über DAWs auf dem iPad spricht. Also wer sich tatsächlich, du hattest ja schon ein paar Vermutungen geäußert, so wie das ein Profi macht oder auch nicht, das haben die alles sehr gut betrachtet, und wen es interessiert, der Link ist in den Shownotes.
Ja, dann war es das mit Feedback.
Genau, das war eigentlich Feedback und Rückblick. Hast du irgendwas Besonderes, Lustiges gemacht die letzte Woche?
Doch, dann erzähle ich doch kurz was.
Ja,
Ich hab nämlich in Rust mir eine GraphQL-API mit zuerst zu RealDB zusammengeschustert und bin dann geschwenkt auf Postgres, weil ich gemerkt habe, ich brauche gar keine Graph-Datenbank. und vor allem hat mich an zu RealDB, du kennst zu RealDB, glaube ich, ich weiß gar nicht.
Ja, ich habe es aber noch nie wirklich ausprobiert.
Richtig, also das ist so the next database, die kann so alles gefühlt, die ist gleichzeitig irgendwie Table, NoSQL, Graph-Datenbank und kann Schema full, Schema less sein, was weiß ich, soll mega geil sein. Was es aber nicht kann, ist verifizieren, ob eine Referenz auf einen anderen Record existiert. Das geht einfach nicht.
Ja, ist das, da auch nur ein Randbedingung.
Genau, oder? Dann sind halt deine Daten komplett inkonsistent und Details. Hast dann nur Scheiße in der Datenbank stehen. Und dann habe ich mich dazu entschieden, okay, ich nehme einfach Postgres und das funktioniert genauso gut, mache ich mir mein relationales Schema. Dann hatte ich natürlich das Problem, ich habe natürlich jetzt schon alles runtergecodet, natürlich mit Hilfe von Copilot, aber habe dann gesagt, ja fuck, da muss ich jetzt den kompletten Code rewriten, und habe mir dann gedacht, ey, dafür gibt's doch ChatGPT, und habe tatsächlich, also was war der Aufwand insgesamt, wahrscheinlich 2 Stunden, um wirklich sowohl meine Testdaten als auch mein Migration Script, mein Schema, alle GraphQL Methoden, die quasi in die Datenbank gehen, umzuschreiben in SQL mit SQLX in Rust und alles mit ChatGPT. Also ich habe eine Klasse quasi selber umgeschrieben, eine Implementation, wo ich quasi die Sachen fetche, und habe das als Beispiel dem ChatGPT gegeben und habe dann gesagt, ey, konvertier mir mal das hier, das hier, das hier, das hier, das hier, und habe das immer so nacheinander gemacht, und ich bin wirklich geflasht. Also das kann der wie eine Eins. Du gibst dem so einen Recipe, so ich mache einmal so ein bisschen manuelle Arbeit, muss mir halt überlegen, wie es funktioniert, und er macht diese Copy-Paste-Arbeit oder ich sag mal so ein bisschen Transformative-Arbeit komplett für dich.
Hast du das dann mit Copilot oder mit ChatGPT
gemacht? Also den Main-Rewrite habe ich quasi mit ChatGPT gemacht, weil ich so ein bisschen die Randparameter ein bisschen besser angeben wollte, und das hat er wie eine 1 gemacht. Und dann habe ich gesagt, also ich hatte quasi bis dahin nur Query-Sachen, also nur Sachen, wo er was fetcht. Und da habe ich halt gesagt, ja fuck, jetzt muss ich die ganzen Mutations runterschreiben. Und das hat dann Copilot gemacht, und das hat der auch so verdammt gut gemacht. Der hat direkt gecheckt, okay, ich mache hier eine Create, Update, Delete Methode. So alle CRUD-Sachen in Mutations komplett runtergeschrieben. Dann habe ich die Methodensignatur geändert, weil ich zum Beispiel eine Link-Table hatte, wo ich jetzt sage, okay, ja, was ist ein gutes Beispiel für eine Link-Table?
Tags.
Genau, ich sage zum Beispiel, okay, ein Profil hat beliebig viele Tags, die ich aber in der Tags-Table referenziere. Ich möchte aber, wenn ich ein Profil erstelle, natürlich als Parameter eine Liste an Tags mitgeben, weil ich natürlich nicht irgendwie 5 Calls machen will. Und da habe ich in der Methodensignatur quasi angegeben, hier einen Array, also in Rust sind das, ist es ein VEC, also ein Vektor von i64s, also von IDs, und dann bin ich in die Methode reingegangen, habe zweimal Enter gemacht und er hat mir vorgeschlagen, ey, ich iteriere über das Array von diesen IDs und inserte die dann in die Link-Table. Und es hat einfach so gut funktioniert. Ich war hin und weg, wirklich. Und er hat die Library perfekt genutzt, genauso wie man die nutzt. Ich habe an einzelnen Stellen ein bisschen syntaktisch nochmal nachgeholfen, irgendwie mit Schema oder so, wo er den Table Name falsch hatte, wo der Return Type nicht komplett richtig war und ich dann lieber einen Boolean return wollte oder er add anstatt create als Methodennamen genommen hat. Aber sonst, das Ding ist absolut krank. Absolut krank, wirklich.
Ja, also probiert's mal aus. Also gerade für diese Brot- und Butter-Aufgaben, wie du schon gesagt hast, Dinge, die man halt runtergeschrieben hätte, da ist es tatsächlich besser als jeder Entwickler.
Ja, und alleine schon die Syntax von Rust, ne? Das ist ja jetzt für mich als Rust-Anfänger ist das natürlich relativ schwer, weil ich muss mir erstmal angucken, ah scheiße, wie geht es nochmal mit den Lifetimes, ah fuck, jetzt muss ich hier die Parameter, wie geht nochmal der Return-Type, ah wie mache ich jetzt nochmal dieses Match oder den For-Loop oder so, und das macht er dir einfach, das ist so geil, weil ich muss nicht irgendwie googeln, fuck, wie ging nochmal die Syntax von Rust, so, er macht es einfach, es ist geil, wirklich, Leute, probiert's aus. Ich bin überzeugt. Also zumindest für sowas ist das Ding richtig gut. Wenn ich dem jetzt ohne ein Beispiel den Task gegeben hätte, hätte er komplett verkackt. Zu 100%. Das hätte er nicht geschafft. Aber ein bisschen selber quasi den Code, so ein Recipe erstellen und dann schreibt ihr dir das runter. Das ist einfach geil. Das macht auch Bock, ne?
Ja, weil man halt auch relativ schnell zum Ergebnis kommt.
Ja.
Kommen wir zu den News tatsächlich. Ich habe zwei kleine Hardware-News gefunden, die ich ganz spannend finde.
Music-related, genau, oder?
Hauptsächlich Musik- und Podcast-Streaming-related. Rode hat ein Audio-Interface mit Capture Card für Streamer rausgebracht.
Tatsächlich habe ich mir dazu gestern ein Video angeguckt.
Und ich muss sagen, es ist vom Produktdesign her echt gelungen, finde ich.
Es ist super geil. Also das ist einfach ein Produkt, wo man, die haben es richtig gemacht. Das ist einfach mal so, die haben sich was ausgedacht und das funktioniert. So, also wirklich gut, wirklich gute Execution. Und das ist so ein Tool, wenn du so ein Streamer bist, der jetzt nicht irgendwie schon ein richtig teures Setup hast, dann ist das eine perfekte Edition, glaube ich.
Ja, oder auch einfach für einen Einstieg in.
Ja, das meine ich, das meine ich.
Streamen, genau. Also, du hast halt alles, was du brauchst und es ist auch relativ günstig. Also es war irgendwie 399 Euro dafür, dass man ein wirklich gescheites Audio-Interface hat, einen HDMI-Capture mit HDMI-Through und dann auch noch irgendwie 2 Gigabyte internen Speicher, wo man das Zeug zwischenbuffern kann. Krass. Also
ja,
echt Next Level plus dann noch eine kostenlose Software oder eine Software, die dabei ist, kostenlos ist es nicht. Man bezahlt natürlich mit der Hardware mit, um dann da auch beliebige Streaming-Portale hinten dran zu packen und dann auch nochmal 4 Trigger-Buttons, um irgendwie deinen Shit irgendwie zu triggern.
Szenen zu wechseln. Ja,
echt top. Also Produktdesign 1 plus mit Stern.
Richtig. Ich finde es auch, vor allem das als erst, das ist ja auch eine erste Iteration. Ne?
Ja genau, also die haben bisher doch gar nichts in der Richtung gemacht.
Und richtig. Das
ist schon krass.
Und da muss man echt sagen, Hut ab, Rode. Richtig geil. Echt cool, also ich habe da auch nicht, wo ich jetzt sage, ja, aber viel zu teuer. Nee, das ist mal ein Produkt, sage ich
dir. Ja, und ich habe irgendwie so das Gefühl, Rode entwickelt sich zum neuen Focusrite. Also da, wo früher ganz am Anfang PreSonus irgendwie so das New Kid on the Block, dann kam Focusrite hinterher und jetzt überholt Rode rechts. Finde ich spannend. Also wenn es da Innovationen gibt in dem Markt, immer sehr gerne. Ein ganz alter Platzhirsch, das ist die nächste News, ist SSL, Solid State Logic. Die sind eigentlich schon von Zeiten, als analoge Hardware noch aktuell war, sehr erfolgreich gewesen. Und sie haben einen neuen motorisierten Einkanalfader rausgebracht namens...
Was hast du gerade gesagt?
An was?
Einen motorisierten Einkanalfader?
Ja.
Okay, was macht der? Faden oder was?
Also du hast praktisch einen Kanalzug und kannst damit deine DAWs steuern.
Aha. Ja, okay, das ist wiederum ein Produkt, wo ich sag, what the fuck, warum brauche ich das?
Ja, weil du zum Beispiel automatisieren möchtest oder mit einem haptischen Gefühl einen Equalizer einstellen willst oder eine Automation sehr fein einstellen willst, lauter werden, leise werden, das recorden willst.
Wie teuer?
Sehr teuer, 700 irgendwas Euro.
Ja, nichts
hat,
für mich.
Hat aber im Gegensatz zum Rode zwei 4K-Displays.
Wow.
Und ist aus
Metall. Was? Das Ding hat zwei 4K-Displays?
Ne, sorry, also nee, also Auflösung, wie heißt es dann, wenn es High Resolution Displays, nicht 4K, also High,
ja, okay.
Resolution.
Ja. Also es hat einfach so kleine Displays,
zwei kleine Displays drin, die vollfarbig, die High Definition sind, ja. Und vier Soft-Buttons, die als Pro-Tier auch noch funktionieren. Ich finde es eine angenehme Ergänzung, wenn man Hardware im Studio braucht. Also ich denke gerade so, wenn ich jetzt zum Beispiel das Lo-Fi-Studio, wenn da jetzt die Ansage wäre, hey, wir bräuchten dafür eine Hardware, irgendwie einen Hardware-Controller, um
damit
die
so aussieht wie ein Studio.
Damit es so aussieht wie ein Studio und damit es halt auch zugänglich ist. Also muss man halt auch sagen, weißt du, so eine DAW erschlägt dich halt und wenn man da was Haptisches in der Hand hat, dann ist es für viele vielleicht ein bisschen einfacher und dafür ist dieses UF1, so heißt es, eine gute Ergänzung und im Gegensatz zu den anderen Controllern von SSL noch halbwegs bezahlbar.
Was gar nicht bezahlbar ist, weil es kostenlos ist, ist Daisy UI, was ein Component Framework für Tailwind ist, also nur CSS. Und das ist jetzt in der Version 3.0 draußen.
Es hat ein paar Improvements bekommen, ein paar neue Components, ein paar neue Loading Indicator, ein paar neue Hilfsklassen. Ich werde auf jeden Fall mal reinschauen.
Ja, ich auch. Also ich benutze Daisy UI auch für private Projekte öfter mal. Ist echt ganz cool, aber ja, so krass viel neu ist da jetzt auch nicht.
Nee, ist es nicht, aber es ist eine neue Major-Version und daher eine Erwähnung bei uns wert, ebenso wie der Reddit-Skandal. Was ist da passiert? Was ist die News? Reddit gehört ja zum Condé Nast-Konzern seit einigen Jahren und sie haben jetzt angekündigt, ihre API nur noch gegen Geld anderen Third-Party-Anbietern zur Verfügung zu stellen. Und was dann jetzt rauskam, ist ein sehr trauriges Preismodell, denn der Hauptnutzer dieser API wäre sicher der erfolgreichste Third-Party-Reddit-Client, nämlich Apollo.
Mhm.
Der kommt jetzt raus mit den Anfragen, die er jetzt gerade schickt an die API mit 20 Millionen API-Kosten in US-Dollar pro Jahr.
Genau, also sie wollen 12.000 US-Dollar für 50 Millionen API-Abfragen und Apollo hat im letzten Monat rund 7 Milliarden
gestellt.
Das kommt dann auf 20 Millionen pro Jahr raus, was
ja,
mehr ist, als Apollo wahrscheinlich verdient.
Ja, tatsächlich. Und es macht die Sache ein bisschen traurig, muss ich sagen, weil das eigentlich ein relativ, ja, war, Apollo ist so ein bisschen so aus dem Underground kommender alternativer Client, als das alles noch nicht gab. Und das fand ich dann schon ein bisschen schade, muss ich sagen.
Ja, aber man muss sich natürlich auch mal vor Augen führen, 7 Milliarden Requests im Monat.
Ja, aber das ist dann aber auch nichts im Gegensatz zu den Requests, die halt die Reddit-App macht.
Ja, klar, aber keine Ahnung, der muss halt irgendwie auch bezahlt werden, ne?
Ja, muss auch bezahlt werden. Was wir allerdings vielleicht auch noch wissen sollten, ist, dass ich glaube, Apollo ein deutscher Entwickler ist.
Na, dann finde ich es auch unfair.
Ja. Dann ist es unfair. Ja. Also ich habe ihm gerade auf Mastodon gefolgt. Christian Selig ist ein deutscher Entwickler.
Ah, okay. Ja, wofür man wahrscheinlich auch bald mehr zahlen muss, einfach weil viele Leute nicht mehr, also sich mehr Leute einen neuen Account erstellen müssen, ist, dass Netflix jetzt aktiv gegen Account-Sharing vorgeht in Deutschland.
Genau, das kam ja schon über USA schon rüber. Die News kamen hier bei uns an. Jetzt werden auch die ersten Hauptstandorte festgelegt, die Netflix dann erzwingt, um dann mit einer Mischung aus GPS-Daten und wahrscheinlich auch IP sicherzustellen, dass sich nur eine Person oder ein Haushalt in einen Account einloggt. Und ja, finde ich fair. Punkt.
Ja, ist die Frage, ob sie tatsächlich gegen GPS vorgehen oder ob es nur das WLAN ist, weil dann kann man natürlich einfach einen VPN haben.
Natürlich kann man das immer umgehen. Die Frage ist halt immer, um welchen Preis.
Ja, die Frage ist das fair? Weiß ich nicht.
Ja, natürlich ist es fair. Also, ich meine, es ist ein Abo-Modell und es ist ein digitales Gut und letzten Endes kopierst du das digitale Gut, um es dann mit Menschen zu teilen, die halt außerhalb deines Haushalts sind. Und wenn das Preismodell so drauf optimiert, das heißt, dass es halt ein Haushalt ist, dann ist es halt so.
Ja, aber weiß ich nicht. Ich finde das trotzdem unfair, weil ich meine, ich lebe mit meiner Familie auch nicht zusammen.
Ja, genau, deswegen bist du halt nicht ein Haushalt. Das ist ja dieselbe Definition wie beim
GZ. Ja, und dann habe ich halt verkackt und muss mehr zahlen, oder wie?
Dann hast du verkackt, du musst dein eigenes Netflix bezahlen oder halt nicht Netflix bezahlen. Das ist ja immer noch eine freie Entscheidung.
Ja, klar, aber Netflix kann machen, was sie wollen. Die können auch sagen, ja, Netflix kostet jetzt 100 Euro. Ob das dann, keine Ahnung, ein faires Preismodell ist, ist eine andere Frage.
Ja, kann jeder selbst entscheiden, aber ich kenne es nicht anders und ich find's fair. Ich wäre auch ehrlich gesagt nie auf die Idee gekommen, einen Account mit irgendjemandem zu teilen, wie das Spotify und Netflix. Ich hätte wahrscheinlich nicht...
Also du hast wahrscheinlich keine Freunde dann.
Nee, ich finde es einfach unangenehm, auch alleine schon Passwörter und zweiter Faktor irgendwie, das
keine Ahnung, so macht das kommt, die halbe Welt.
Ja, aber so, es kommt mir irgendwie nicht in die Tüte. Und ich glaube, wahrscheinlich war das erste Problem von Netflix überhaupt, unterschiedliche Profile anzubieten. Wahrscheinlich wäre da schon irgendwie ein früherer Riegel sinnvoll gewesen.
Weiß ich nicht. Ich finde es nicht gut, aber naja, haben wir einen Code der Woche?
Nee, haben wir nicht, deswegen kommen wir gleich zum No-Code der Woche und den fand ich mega, mega lustig, weil man kann jetzt, man kennt ja es, man hat eine kurze Aufmerksamkeitsspanne und man muss irgendwie alle 15 Sekunden einen neuen Impuls kriegen, damit es...
Ich lese es gerade.
Warum lachst du? Achso, du liest es gerade. Es ist eine App, die ist extrem cool, die heißt Web Roulette und da kann man einfach seine Lieblingsseiten einstellen, also was weiß ich, The Verge, Spiegel, TechCrunch und kann dann in TikTok-Manier durchwischen.
Was ein Scheiß. Nothing fresh, shake for a fun new webpage.
Genau, und dann bist du am Ende, hast du irgendwie Hacker News und Reddit und Spiegel und Taz und The Verge und TechCrunch angeschaut und irgendwie ist was Lustiges, dann kannst du shaken und dann kommt irgendwie ein random lustiges Ding.
Ja. Denkst du, das wird das next big thing?
Nee, aber ich find's lustig. Ich find's einfach lustig, ja, weil es
hat nämlich auch nur 2 Bewertungen im App Store.
Weil es diesen Slow Approach von Webseiten einfach nochmals zu Perversion führt. Also
ja, einfach nochmal unsere schon deutlich kürzere Aufmerksamkeitsspanne noch kürzer machen.
Genau, also weil man schon nicht mehr irgendwie The Verge eingibt, um dann länger und intensiv sich die Artikel anzuschauen, kann man es jetzt auch durchwischen. Also für alle mit einer kurzen Aufmerksamkeitsspanne, der No-Code der Woche.
Ja. Dann, ihr könnt bei uns arbeiten.
Werdet Softwareentwickler, Softwareentwicklerin bei uns. Wir suchen alles Mögliche. Schaut auf karriere.excentra.de oder schreibt direkt eine Bewertung an markus.de.
Bewerbung.
Bewertung. Nein, natürlich eine Bewerbung. Markus.herhofer@excentra.de, dann landet es direkt bei mir mit Podcast-Hörer-Bonus. Ihr könnt uns einen Kaffee geben auf buymeacoffee.com/codeculture.
Und eine Bewertung
im Podcast-Player eurer Wahl. Empfehlt uns weiter an Freunde und Bekannte, an Kollegen und Tech-Enthusiasten, die den Entwicklungskontent, den wir hier jede Woche, wenn keine WWDC ist, zum Besten geben.
Nee, jede zweite Woche.
Ja, wir können ja ein bisschen übertreiben.
Ach so, okay.
Ja.
Jeden Tag.
Jeden Tag die Besten. Weißt du, man muss es einfach nur in zwei Etappen hören, dann ist es jede Woche.
Ja,
wir werden die nächsten Male wahrscheinlich mit hochkarätigen Gästen auftrumpfen von großen Tech-Unternehmen dieser Welt. Seid gespannt, wir haben vieles im Petto. Tschüss, Lukas.
Ciao, Markus. Wie heißt nochmal der Impetto? Das reimt sich doch auf. Wie heißt der von Pinocchio? Mr. Geppetto?
Libretto.
Nee.
Also Libretto ist der Text einer Oper.
Ja, eben. Geppetto, oder? Heißt der nicht? Weiß ich nicht.
Ich auch nicht.